Chatwa Higash beginnt mitten in einer Geschichte. Wir haben letztes Mal gesehen, dass da eigentlich auch gar kein richtiger Absatz war, sondern dass das also ein kleines Sammel. Ich habe manche Bücher, aber es geht ziemlich in einem durch. Es ist nicht so, dass wir letzte Woche ein Thema abgeschlossen haben und diese Woche kommt ein neuer Gedanke hinein, sondern wir hatten die Situation, dass Josef die Brüder gefangen genommen hat und dem Benjamin den Vorwurf gemacht hat, er habe den Becher gestohlen. Das ist natürlich genau das, was nicht passieren darf, weil gerade Benjamin derjenige ist, der jedenfalls heil nach Hause gebracht werden muss. Das könnte man dem armen Jakob sonst nicht antun. Und jetzt ist genau das passiert, dass Josef sagt, Benjamin ist der, der einen Silberbecher gestohlen hat und den Benjamin setzt er jetzt gefangen. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Und wir werden jetzt feststellen, dass Yehuda hier vorher vortritt und das mit Josef bespricht. Wir finden hier Yehuda als denjenigen, der die Führung in die Hand nimmt, wie wir das zuletzt schon einige Male gesehen haben, wie sich das abzeichnet. Also die Parascha, die wir diese Woche haben, ist die Parascha, wo innerhalb der Brüder, innerhalb der Söhne Jakobs, die Beteiligten auch so ein bisschen ihren Platz und ihre Rolle finden. Wir werden nicht nur haben, dass sie sich letztlich versöhnen, vielleicht mit Ach und Krach und mit Fragezeichen, aber letztlich versöhnen, sondern auch ein bisschen so, dass die Positionen abgesteckt werden. Wir hatten in den letzten Parashot, in den letzten Wochen, dass ja eigentlich Reuven als der Erstgeborene von Lea der typische gewesen wäre, der eine Führungsposition in der Familie einnehmen soll, dass das nicht immer so geklappt hat und dass öfter mal Yehuda derjenige war, der sich geschickter verhalten hat. Und das ist nicht an einem Tag passiert, sondern das hat sich so schrittweise aufgebaut. Und jetzt haben wir sozusagen die Situation, wo es fix wird, dass Yehuda derjenige ist, der eine Führung einnimmt und der auch eine sehr, sehr kritische und extrem schwierige Situation jetzt in der Lage ist zu managen. Wir haben letzte Woche schon gesehen, wie die Brüder den alten Jakob überredet haben, dass sie noch einmal nach Ägypten gehen können, um wieder Essen einzukaufen. Das war ja nicht so einfach, weil Jakob den Benjamin nicht ziehen lassen wollte. Und da haben wir gesehen, wie Reuben und Jehuda zwei verschiedene Vorschläge gemacht haben. Ich gehe jetzt kurz zurück in Parashat Miketz. Das war in 42, Kapitel 42, Vers 37. Hat Ruben zu seinem Vater gesagt, also wenn ich den Benjamin nicht wieder heil zurückbringe, nachdem wir mit dem Benjamin nach Ägypten gegangen sind, wenn das passiert, dann sollst du meine Söhne als Revancheakt sozusagen töten können und ich bürge also dafür, dass ich den Benjamin wieder zurückbringe. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil Jakob von dem Versprechen nicht überzeugt war, weil was hätte er davon? Was hätte er davon, wenn dem Benjamin was passiert und er könnte andere Enkelkinder von ihm jetzt auch töten, um es diesem Zweig von Reuben auszuwischen. Das ist ja keine Lösung. Und dann haben wir, nachdem aber die Brüder die Situation hatten, dass sie unbedingt hinunter mussten nach Ägypten, übrigens in Klammer, die ganze Zeit sitzt der Schimon in Ägypten im Hausarrest zu dieser Zeit. Also den sollten sie ja auch irgendwie wieder mal wieder rausholen. Nachdem also der Druck so groß geworden ist, aber vor allem durch die Hungersnot, haben sie die Situation, dass sie den Jakob noch einmal versuchen zu überreden. Er soll doch zustimmen, dass Benjamin mitgibt. Und da ist es dann Jehuda gewesen. Das war in Mem Gimel in 43, 9, Vers 9, wo Jehuda derjenige ist, der sagt, oder in Vers 8 fängt es schon an, Entschuldigung, in Vers 8 fängt es an, dass er zu Israel, zu seinem Vater sagt, schick den Knaben mit mir und wir wollen uns aufmachen und wir schauen, dass wir alle am Leben bleiben und nicht umkommen, weder du noch unsere Kinder. Und ich will dir verbürgen, von meiner Hand sollst du ihn fordern, wenn ich ihn dir nicht heimbringe und ich ihn nicht vor dich hinstelle, so will ich vor dir gesündigt haben alle Tage meines Lebens. Lebens. Also er macht nicht so einen Vorschlag wie, dann kannst du meine Kinder umbringen, was soll das? Sondern er übernimmt Verantwortung und sagt, ich verbürge, dass ich ihn zurückbringe. Und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich vor dir eine Sünde für den Rest meines Lebens, was natürlich irgendwie nicht geht. Also er setzt es sehr, sehr hoch an und sagt, bei allem, was ich tun kann, ich sorge dafür, dass dem Benjamin nichts passiert. Das ist der Hintergrund, den wir jetzt haben. Und mit diesem Hintergrund muss jetzt Yehuda natürlich auch derjenige sein, der sich kümmert. Vayigash elav Yehuda. Jetzt sind wir am Anfang von Parashat Vayigash in 45, Mem Dalet, 44, Vers 18. Fangt die Parasha an, 44, 18. Vayigash elav Yehuda. Yehuda tritt vor gegenüber den Josef, der immer noch unerkannt ist und immer noch ein ägyptischer Vizekönig ist und die Brüder wissen nicht, mit wem sie reden. Und sagt zu ihm jetzt, mein Herr, lasse deinen Diener doch ein Wort Beosnei Adoni in die Ohren meines Herrn sprechen. Dein Zorn möge nicht rege werden, denn du bist so wie Pharao. Und dann kommt eine längere Rede von Yehuda. Dieses Vayigash am Anfang ist natürlich eine Formulierung, die ein bisschen auffällt. Es steht nicht, und er sagte, es steht nicht, er sprach, es steht auch nicht, er ging drei Schritte vor, was schon eine Frage wäre, was das dann heißen würde, sondern dieses Vayigash ist eigentlich sich zu etwas hinwenden, eher intensiv zu etwas hinwenden. Und Kommentare gehen natürlich ein bisschen auf das ein, was heißt das? Es gibt mit Rashim einen eher Bekannten aus Bereshit Rabba, die hier meinen, dass Yehuda hier drei Dinge getan hat mit diesem Vorgehen, nämlich einerseits, dass er eher heftig war, weil er extra vorgegangen ist. Ich gehe jetzt nach vor, das hat eine gewisse Heftigkeit, eine gewisse Aggression und er erklärt damit dem Josef, den er nicht als Josef erkennt, diesem Vizekönig, sozusagen einen Krieg. Ich habe mit dir jetzt einen Konflikt, ich tue jetzt was dagegen, das lasse ich mir nicht gefallen, was du machst. Das andere ist, dass er vorgegangen ist, um mit ihm zu verhandeln. Also eine Friedensverhandlung auszuverhandeln. Eine dritte Idee ist auch, weil wir ja auch nach vorgehen, Schritte, wenn wir davnen, dass er eigentlich gebetet hat. Weil er hatte ja ziemlich viel Grund für eine Tefila zwischendurch. Das kann natürlich auch ein Gedanke sein. Das sind alles ein bisschen mit raschische Gedanken. Der Netziv, der Naftali Zvi Yehuda Berlin, versucht einen Pschat zu finden, weil er sagt, okay, das ist alles wunderschön, aber das ist alles Midrasch. Und er versucht einen Pschat zu finden und verweist dabei auf eine Stelle im Talmud in Masechet Chagiga, wo das, was Josef dann antworten wird, wenn er dann sagt, ich bin Josef und er gibt sich zu erkennen und er fragt, lebt mein Vater noch, dass das eine Tochacha ist, eine Zurechtweisung. In der Stelle in der Gemara wird dann anhand dessen besprochen, wie wirkungsvoll so eine Tochacha schon von einem Menschen ist, wenn man von Menschen zurechtgewiesen wird und man weiß, man ist schuldig und diese Zurechtweisung ist sinnvoll und echt, dann ist das dermaßen wirkungsvoll schon. Kal vachomer, wie wirkungsvoll ist erst eine Tochacha, die vom lieben Gott kommt. Aber jedenfalls ist es eine Tochacha. Und das werden wir auch noch anschauen. Wieso ist Josefs Antwort eine Tochacha, eine Zurechtweisung? Wieso ist sie das eigentlich? Und der Netziv geht ein darauf, dass Yehuda in die Ohren von Josef sprechen will. Das heißt, er will mit ihm leise sprechen. Er will mit ihm nahe direkt sprechen, ohne dass es die anderen zuhören. Und das ist so ein bisschen, wir kennen das aus der Politik, wenn eine Situation besonders verfahren ist, dann treffen sich mal die Chefs. Dann wird nicht groß und öffentlich verhandelt, sondern dann telefonieren die Regierungschefs mal miteinander, um zu schauen, wo sie den Knoten lösen können. Also Yehuda versucht hier mit diesem ägyptischen Vizekönig, der fast so ist wie Pharao, zu verhandeln auf der Ebene die beiden Führer, er als Führer dieser Jakober Familie und Josef als der zuständige Anführer des ägyptischen Staates, die versuchen jetzt einmal im Vier-Augen-Gespräch zu verhandeln, was kann man jetzt tun in dieser verzwickten Situation. Also Yehuda hat hier eine Mischung aus einerseits sehr aktiv, proaktiv vorzutreten, aber durchaus auch, wenn wir uns anschauen werden, was er sagt, geschickt auf das einzugehen, was der andere hören will, indem er ihn auch ehrt. Du bist so wie Pharao und darum kann ich jetzt mit dir sprechen. Und er spricht mit ihm auch sehr höflich und sehr ehrfürchtig, nennt ihn mein Herr. Und gleichzeitig hat er auch diese gewisse Schärfe, dass er da vortritt und sich herausnimmt zu sprechen. Und das ist wahrscheinlich das, was er hier auch ein bisschen geschickt macht. Jetzt, wenn wir den Inhalt anschauen, was macht Jehuda? Er erzählt ihm eigentlich die Geschichte, was das Problem ist und sagt, du hast uns doch gefragt. Er nimmt immer die höfliche Anrede, mein Herr hat doch deine Diener gefragt, habt ihr noch einen Bruder? Und wir haben das alles ehrlich beantwortet und so weiter und so fort. Du wolltest, dass wir den bringen, jetzt haben wir ihn gebracht. Und das ist jetzt dieser junge Bursche hier, der ist jetzt da. Und der alte Vater zu Hause würde das aber nicht verkraften, wenn wir ohne den nach Hause kommen. Das geht nicht. Und darum bietet Jehuda jetzt an, wenn das jetzt unbedingt sein muss, dann nimm mich anstelle von Benjamin gefangen, weil der Benjamin muss freikommen. Natürlich wird Jehuda sich wünschen, dass dieser unbekannte Vizekönig, den er noch nicht als Josef identifiziert hat, vielleicht nicht so weit geht, das Angebot anzunehmen, sondern sich milde stimmen lässt. Aber er geht so weit, dass er sagt, also wenn das jetzt sein muss, dann ich, aber ja, nicht der Benjamin, weil dem haben wir versprochen, heimzubringen. Und das große, große Argument, das er hat, ist, unser alter Vater zu Hause, der verkraftet das nicht. Der verkraftet das nicht, dass er versucht auch ein bisschen zum Herzen dieser Person zu sprechen. Sowas kannst du doch nicht tun. Josef hat sich doch bisher immer gezeigt als einer, der da auch sehr anständig ist. Er macht doch keine bösen Sachen. Sowas kannst du doch nicht tun. Der alte Vater zu Hause verkraftet das nicht. Das geht so nicht. Und dann kommt der Punkt, wo Josef es nicht mehr aushält und sagt, das ist Anfang Kapitel 45, 45,1. Er kann sich nicht mehr zurückhalten. Und er sagt, die sollen jetzt alle hinausgehen, die da rund um ihn herumstehen. Da stehen natürlich die wichtigen ägyptischen Würdenträger rundherum. Und Josef ist dann mit den Brüdern alleine und sagt, ich bin Josef. Ha'od Avihai, lebt denn mein Vater noch? Und dieser Satz ist ja sehr berühmt. Das kann man auch wieder ein kleines bisschen verschieden gewichten, was Josef hier eigentlich sagt. Zunächst einmal gibt er sich zu erkennen und es ist völlig klar, dass die Brüder jetzt völlig schockiert sein müssen, weil das ist nicht das, womit sie gerechnet haben. Und natürlich haben sie jetzt auch eine gewisse Angst, da könnte sich jetzt rächen. Sie sind sich auch ihrer Schuld bewusst, dass sie da ja gegen ihn was Schlechtes gemacht haben und das wird jetzt für sie sehr brenzlig. Also klarerweise sind die jetzt einmal ziemlich schockiert. Und dann hat Josef aber diese Frage, lebt denn mein Vater noch? Und diese Frage ist ein bisschen komisch, weil eigentlich ist klar aus dem, was wir bisher gesehen haben, dass Josef weiß, dass der Vater lebt. Also die Brüder haben die ganze Zeit von dem Vater gesprochen. Es geht sich jetzt auch nicht aus, dass er vielleicht eine Aktualisierung fragen würde. Er hatte die Information, sagen wir, vor einer Woche und wie ist es jetzt? Weil die Brüder können auch nicht mehr wissen als das, was sie wussten, wie sie von zu Hause weggegangen sind. Also er kann nicht fragen, von gestern auf heute hat sich vielleicht was verändert, sondern er weiß, dass der Vater lebt. Das ist die ganze Zeit da gewesen. Die ganze Zeit ist davon die Rede gewesen und er hat ja auch die ganze Zeit die Gespräche der Brüder mitgehört, was die Brüder zwar nicht wussten, aber Josef hat ja die ganze Zeit verstanden, was die Brüder untereinander reden. Also es ist ziemlich klar aus dem Kontext, dass Josef weiß, dass der alte Jakob lebt. Also was will dieser Satz? Die eine Möglichkeit, diesen Satz zu lesen, und das ist die Lesart, mit der ich eigentlich so die letzten 20, 25 Jahre aufgewachsen bin, ist, dass Josef sich ja Sorgen macht. Wir werden aber noch eine andere Lesart sehen, die mir erst seit kurzem jemand nahegebracht hat, sozusagen. Die besorgte Frage ist, wie geht es dem Jakob? Ja? Also nicht, dass er nicht weiß, dass er lebt, aber er macht sich Sorgen. Lebt er wirklich noch? Kann das denn sein, dass er immer noch lebt? Jetzt gibt es aber auch eine Möglichkeit, das härter zu sehen. Und manche Kommentare deuten das auch an, Ich nehme wieder den Netziv, den Naftali Zvi Yehuda Berlin. Der bringt, dass Josef die Frage verknüpft mit der Tatsache, dass ja die ganze Zeit Josef weg war. Also lebt denn der Vater noch, obwohl ich die ganze Zeit nicht da war? Das Forno bringt das sogar noch ein bisschen intensiver. Das Forno drückt es etwas härter aus. Das Forno ist ein Kommentar, der in Italien in der Renaissance geschrieben wurde. Immer wieder ein sehr interessanter Kommentar, der meines Erachtens viel zu wenig gebracht wird. Der fragt ganz direkt, ich efschar shelomet mida agato alai. Wie ist es möglich, dass der Jakob nicht gestorben ist, von Sorge um mich die ganze Zeit? Und hier, wenn man das nimmt, hier steckt ein schwerer Vorwurf drinnen. Da ist es nicht einfach nur so, dass Josef sich jetzt Sorgen macht, wie geht es dem Jakob? Natürlich macht er sich die. Aber er macht den Brüdern einen Vorwurf. Und das ist das, was wir in der Gemara gesehen haben, dass der Talmud sagt, die Antwort von Josef ist eine Tochacha, ein Vorwurf. Das kann man sogar ziemlich zynisch, wenn man will, lesen, dass Josef auf diese intensive Bitte von Yehuda, das kannst du nicht machen, der arme Vater, wenn wir den Benjamin nicht zurückbringen, wie soll der Jakob das aushalten, das kannst du doch nicht tun. Der Josef sagt, hallo, wie war das mit mir? Ich bin die ganze Zeit verschwunden und mein Vater lebt noch. Wovon redest du eigentlich, lieber Yehuda? Also das kann auch sein, ich habe ein Torah gehört vom Rav Waller auf YouTube, wo er das so bringt, dass das eigentlich eine sehr, sehr scharfe Erwiderung ist, ein sehr schwerer Vorwurf gegen den Yehuda, dass er sagt, liebe Yehuda und liebe Brüder, ihr seid da ein bisschen scheinheilig, dass ihr euch so Sorgen macht um den armen Benjamin, den müsst ihr zum Papa nach Hause bringen. Die ganze Zeit war ich nicht da. Wie ist es denn meinem Vater da gegangen? Das ist euer Argument. Euer Argument stimmt nicht. Also dann ist es ein Vorwurf. Dann ist es ein Vorwurf, dass die Brüder hier eigentlich ein bisschen ein unehrliches Argument haben. Erwin will etwas sagen.
Ich habe was anderes Schönes gelernt einmal. Es gibt den Zusammenhang zur Frage ein bisschen später, wo Jakob dem Pharao begegnet. Und der Pharao fragt, wie alt bist du? Und Jakob sagt, naja, ich bin so und so alt, aber gelebt habe ich nur so und so viele Tage. Ja? Hier gibt es eine Gleichzeitigkeit. Mhm. Es mag sein, dass Josef, also das ist die Idee, dass Josef eigentlich fragt nicht, ist mein Vater am Leben, sondern lebt er? Geht es ihm gut?
Was für ein Leben, ja. Ja, dann kann natürlich auch da drinnen stecken, wie können wir das jetzt hinkriegen, dass Jakob noch ein gutes Leben bekommt. Danke für den Hinweis, den Satz wollten wir natürlich auch noch anschauen. Das ist natürlich auch eine interessante Stelle, dass Jakob dann eigentlich findet, er hat von den 130 Jahren, die er mittlerweile gelebt hat, nicht viele Jahre gehabt, die er wirklich gelebt hat. Und das ist natürlich auch ein interessanter Gedanke. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen weniger pschattig, sondern schon etwas mitraschiger. Ich habe auch eine Auslegung gesehen, die ich interessant finde, wenn man den Kontext mitdenkt, die nicht so sehr im Text wirklich wortwörtlich da wäre, sondern die man vom Kontext her sehen könnte. Die stammt vom Rabbiner der sephardischen Gemeinde in New York, von Jared Israel, das ist ein Rabbi Angel. Der hat geschrieben diese Woche in einem Newsletter, dass er findet, dass hier auch drinnen liegt, dass Josef hier ein bisschen seine eigene Identität sucht. Josef war jetzt so lange in Ägypten, hat in Ägypten Karriere gemacht. Bevor die Brüder gekommen sind, bevor die Brüder das erste Mal Essen kaufen gekommen sind, hat Josef keine Ahnung mehr gehabt, ob er jemals wieder einen Kontakt zu seiner alten Familie bekommt. Josef kann sich also auch sehr darauf eingestellt haben, dass er eigentlich sein Leben in Ägypten hat und in Ägypten seine Rolle hat und dass er eigentlich ein Ägypter geworden ist, wenn wir es ein bisschen zugespitzt sagen. Und jetzt, wo aber diese Begegnung mit den Brüdern stattfindet und das endlich offen wird, die ganze Zeit hat sich Josef verstellt, aber jetzt wird es endlich offen, jetzt ist es für ihn auch so, dass er seine Zugehörigkeit zu seiner Familie hat und auch deklariert und auch fühlt. Und dass diese Frage, ja, lebt denn mein Vater noch, auch sein kann ein Gedanke, ich gehöre ja doch bei euch dazu. Ich gehöre nicht in Ägypten dazu, ich gehöre bei euch dazu. Und ja, mein Vater lebt ja noch. Das ist natürlich ja schon ein bisschen auch ein bisschen breiter ausgelegt, indem man den Kontext berücksichtigt. Ich würde nicht sagen, dass das Wort wörtlich im Text steht, aber mit Berücksichtigung der ganzen Handlung rundherum ist das natürlich auch ein Gedanke, den man haben kann. Also das sind verschiedene Möglichkeiten zu lesen, was Josef hier eigentlich sagt. Wir haben gehabt die Sorge um den Vater, wir haben gehabt den großen Vorwurf an den Brüder, wie scheinheilig seid ihr, dass ihr sagt, euer Vater hält das nicht aus, euer Vater musste das die ganze Zeit aushalten, dass ich nicht da bin. Wir haben das gehabt, was Erwin eingebracht hat und auch den Gedanken, dass Josef hier seine eigene Identität ein bisschen bespricht, indem er feststellt, er ist ja doch kein Ägypter, sondern da ist ja sein Vater noch da, wo er tatsächlich zu der Familie dazugehört. Ja, wir wissen alle, wie es weitergeht, nämlich, dass die Brüder zwar völlig schockiert und entsetzt und zunächst einmal selbstverständlich verängstigt sind, aber Josef sie beruhigt und sagt, wisst ihr, das war von Gottes Hand, dass ich nach Ägypten verkauft worden bin. Übrigens spricht Josef anscheinend erst dann zu den Brüdern über, ihr habt mich nach Ägypten verkauft, wie die potenziell ägyptischen Zuhörenden nicht mehr in Hörweite sind. Das macht er sich mit ihnen selbst aus und das müssen nicht Umstehende mitbekommen. Und er erklärt ihnen, jetzt ist Hungersnot und ihr müsst den Vater und die ganzen Familien herunterbringen nach Ägypten, damit ich euch versorgen kann. Und eigentlich hat Gott das alles eingefädelt, damit ich euch jetzt versorgen kann und ihr sollt euch nicht fürchten. Natürlich wissen wir, dass die Brüder trotzdem noch ein gewisses Maß an Furcht haben. Das wird in der Parascha der nächsten Woche nochmal rauskommen. Aber zunächst einmal ist das geklärt. Und das ist dann tatsächlich jetzt die erste Zeit, wo diese 12 Söhne Jakobs zusammen sind und auch in einer doch summa summarum friedlichen, in einem gewissen Einvernehmen zusammen sind, wenn die dann jetzt alle nach Ägypten runterkommen. Das werden wir auch noch sehen, wenn dann der Stammbaum kommt. Jedenfalls schickt er dann die Brüder heim mit großem Gepäck natürlich und voll beladen. Und Jakob will es nicht gleich glauben, nimmt es dann aber zur Kenntnis. Und die ganze Familie zieht dann hinunter. Das ist dann Kapitel 46, Memwaf. Da ist tatsächlich aber eigentlich kein Absatz im hebräischen Text. Aber dort, wo nach der modernen Nummerierung Kapitel 46 beginnt, macht sich Jakob als Israel übrigens. Wir haben ja gesehen, Jakob hat beide Namen, Jakob und Israel. Und Israel ist ein bisschen der strahlendere Name. Israel ist Jakob, wenn es ihm gut geht sozusagen. Und Jakob ist Jakob, wenn es ihm nicht so gut geht. Und Jakob hatte viel Sorge in seinem Leben, aber jetzt kann er als Israel auftreten, weil er weiß, dass Josef am Leben ist. Was heißt, dass alle seine Kinder am Leben sind? Und da erscheint Gott dem Israel Jakob in Beersheba. Beersheba war immer so der südlichste Punkt, bevor die Urväter nach Ägypten gegangen sind. Das hatten wir auch bei Abraham. Also es ist wieder mal Beersheba, das so ein bisschen die Südgrenze darstellt, wo also Gott jetzt dem Jakob erscheint und ihm sagt, er soll sich nicht fürchten. Hier ist ein interessanter Satz in 46,4, wo Gott dem Jakob sagt, ich werde mit dir nach Mitzrayim hinabziehen. Das ist dieses Konzept, Konzept, das wir auch moderner kennen, dass die Shechina Gottes mit ins Exil geht, wenn die Juden im Exil sind. Das haben wir hier das erste Mal, indem Hashem dem Jakob sagt, ich werde mit dir nach Mitzrayim mitgehen und ich werde dich wieder heraufbringen. Und Jakob geht dann von Beersheba mit all seinen Söhnen und Kindern und Frauen und der ganze Familienclan mit Herde und beweglicher Habe, also wirklich die ganze Karawane des ganzen Familienclans, zieht jetzt hinunter nach Ägypten. Und da kommt dann der Stammbaum von Vers 46,8 weg, wo all die Söhne geordnet nach wessen Mutter, also die Kinder von Lea und die Kinder der Mägde, der Magd von Lea und die Kinder von Rachel und die Kinder der Magd von Rachel, alle schön strukturiert und aufgelistet mitsamt den Enkeln. Jetzt, dieser Stammbaum ist einerseits dazu da, dass wir wissen, wie sie nach Ägypten gekommen sind. Es wird dann am Schluss auch eindeutig zusammengezählt. In der 26 wird zusammengezählt. Das waren 66 Seelen, die da jetzt genannt wurden. Und Josefs Söhne, die schon in Ägypten geboren wurden, sind dazu zu zählen. Und insgesamt sind es dann alles so, mit Josef und Jakob sind es dann 70. Also wir wissen aus diesem Stammbaum vor allem, dass es jetzt 70 Seelen sind, 70 Menschen, die nach Ägypten hinuntergehen. Das ist wichtig als Information, weil später dann das ganze Volk, das aus diesen 70 geworden ist, aus Ägypten ausziehen wird. Ich würde aber auch meinen, dass hier deshalb dieser Stammbaum kommt, weil hier die Familie komplett ist. Wir hatten zwar, bevor Josef verkauft wurde, hatten wir natürlich auch alle Kinder Jakobs da, der Josef war ja da, aber es gab ständig den Konflikt und die Spannung zwischen den Brüdern und diesem Josef, der seine Träume da verkündet, und es war nicht so klar, wie diese Familie zusammengefügt sein wird, wie das funktionieren wird, wer da der Führende ist, war nicht klar, die Führungsrolle von Jehuda war noch nicht klar, Jakob hat eindeutig Josef als Kronprinzen aufgebaut, das hat aber nicht funktioniert, also da war die Familie zwar rein physisch vorhanden, dass alle Söhne da waren, aber so wirklich eine zusammenarbeitende Einheit waren die nicht. Und hier ist es, glaube ich, auch so, dass wenn uns dieser Stammbaum präsentiert wird, dass sie auch ein bisschen, dass wir hier auch ein bisschen sehen, die komplette Familie von Jakob. Wir haben ja immer wieder gehabt in den früheren Parashot diese Stellen, wo irgendjemandes Toldot genannt wurden. Ich habe das mehrmals angedeutet. Wir hatten Toldot Yitzchak und wir hatten am Anfang Toldot Noach und Toldot Bnei Noach. Und wir haben gelernt, dass Toldot nicht nur heißt die biologischen Nachkommen, sondern auch das, was jemand hervorgebracht hat. Und wir hatten Toldot Jakob. Toldot Jakob war dort, wo es losgegangen ist mit den Problemen, dass Josef den bunten Rock hatte und Josef die Träume hatte und die Brüder nicht begeistert waren. Das war Toldot Jakob. Und hier ist es eigentlich so, dass wir jetzt das Endergebnis haben. Das, was am Schluss jetzt rausgekommen ist, nach großer Krise, nach vielem Ringen, nach einigem Hin und Her, wer was tut, wer wie was tut, wer sich wie weit in den Vordergrund stellt und wie erfolgreich. Wir haben gesehen, Ruben war weniger erfolgreich, Jehuda ist der Erfolgreichere. Das hat sich jetzt alles zusammengefügt. Und es gibt jetzt keine Toldot-Liste mehr. Die nächsten Toldot, die wir im Chumash vorfinden werden, sind Toldot Moshe und Aharon, und das steht viel, viel weiter hinten. Ich glaube, im Bemidbar sogar nicht in Schmott. Also Moshe und Aharon dann als geistige Führer des jüdischen Volkes, das ist das nächste Mal, dass wir Toldot bekommen. Sondern dieser Prozess ist jetzt abgeschlossen. Das ganze Buch Bereshit hat davon gehandelt, von diesem Auswahlprozess. Wie kommt es dazu, dass ausgerechnet die 12 Söhne Jakobs die Urahnen von Am Israel sind? Und das ist jetzt da, das steht jetzt da. Und ich glaube, dass der Stammbaum auch das tut und uns nicht nur einfach sagt, naja, 70 Personen, die halt nach Ägypten gegangen sind. Jedenfalls kommt dann Josef entgegen seinem Vater, und Israel sagt dann in Vers 30 ist es diesen Satz, Amutaha paamachare reoti et panecha. Jetzt kann ich sterben, nachdem ich dein Gesicht gesehen habe. Das meint natürlich nicht, dass Jakob jetzt lebensmüde wäre. Ich meine, er ist schon sehr alt. Er hat vielleicht das Gefühl, er hat nicht mehr viel vor sich. Aber an sich ist das ja jetzt eine sehr positive Situation. Jetzt ist ja alles gut ausgegangen. Was Jakob hier meint, ist, würde ich vorschlagen, jetzt kann ich, wenn es soweit sein soll, und ich bin schon alt, jetzt kann ich mich aus dieser Welt verabschieden, weil das, was ich leisten soll in dieser Welt, ist da. Meine Familie ist aufgestellt, es ist alles da und Jakob hat jetzt das Gefühl, er kann abschließen. Es ist jetzt noch lange nicht so weit übrigens, aber er hat das Gefühl, ab jetzt ist das so weit gefügt, dass er diese Familie hervorgebracht hat, dass er jetzt sagen kann, ich habe mein Werk getan. Das würde ich sagen, das hier drinnen steckt. Josef bespricht dann mit den Brüdern, was sie dem Pharao sagen sollen. Josef ist natürlich jetzt der, der in Ägypten die Erfahrung hat, was wie läuft, was wie geht, was möglich ist und auch was es überhaupt gibt. Und er gibt ihnen diesen Tipp, sagt bitte, dass ihr Schafhirten seid und der Pharao wird dann einverstanden sein, dass ihr im Land Goschen wohnt. Dort könnt ihr gut die Tiere weiden. Also Josef kümmert sich darum, für die Familie die passende Versorgung zu finden. Das ist offensichtlich auch die Rolle, die er jetzt verstanden hat, welche Rolle er einnehmen soll. So wie er zu ihnen auch gesagt hat, wisst ihr, dass alles ist passiert, weil Gott mich in Ägypten hier groß werden hat lassen, damit ich euch jetzt versorgen kann. Teil dieser Versorgung ist auch, dass Josef jetzt schaut, dass sie das passende Land bekommen und dass er sie belehrt, wie sie das beim Pharao sagen, damit das Richtige rauskommt, das für sie auch passt. Also Josef kommt jetzt in die Position dessen, der die Versorgung, die materielle Versorgung der Familie übernimmt. Ja, und dann ist die Begegnung mit dem Pharao, wo die Szene ist, auf die Erwin hingewiesen hat, nämlich, ich suche den Vers, nämlich, dass Pharao den Jakob fragt, wie alt er ist. Das ist ein Vers 8, Kapitel 47, Memsayin 47, Vers 8. Fragt Pharao den Jakob, Kama jemesh nechayecha, wie viele sind die Jahre deines Lebens? Also einfach, wie alt bist du? Und Jakob antwortet so umständlich, das fällt natürlich auch auf, dass Jakob hier nicht einfach sagt, er ist so und so alt, sondern er sagt in Vers 9, Vayomere Akov el Paro, Yemeshne Megore Shloshim Umeatshana. Die Jahre meines Wohnens auf der Erde. Also Megore, ich habe hier den Samson Raphael Hirsch in der Hand, der sagt, meine Wanderungen, mein Herumwandern auf der Erde ist 30 und 100 Jahre, also 130 Jahre. Und jetzt haben wir diese Stelle, auf die Erwin hingewiesen hat, Me'at uveraim hayu yemesh nechayai. Wenige und schlechte waren die Jahre meines Lebens. Velo hisigu et yemesh nechayai avotai bemimigurehem. Und sie kommen nicht heran an die Jahre, die meine Väter in ihren Wanderungen erreicht haben. Das klingt ein bisschen frustriert und wir wundern uns natürlich auch ein kleines bisschen, warum das für den Pharao relevant ist. Es ist vielleicht in erster Linie auch für uns relevant, dass wir hier erfahren, dass Jakob feststellt, also viele Jahre, die wirklich gelebte Jahre waren, so wie Erwin angemerkt hat, die wirklich gelebte Jahre waren, das waren wenige Jahre, von 130 wenige Jahre, wo ich wirklich sagen konnte, ich habe wirklich das gelebt, was ich eigentlich leben wollte. Ich würde vermuten, dass die Anspielung auf die Väter darin besteht, dass anscheinend sogar Abraham, obwohl der ja bitte schon ziemlich alt war, wie er überhaupt im Parashat Lech Lecha aufgefordert wurde, sich auf den Weg zu machen, aber dann jedenfalls auch Yitzchak mehr Jahre hatten, wo sie erfolgreich, anscheinend erfolgreich, wir wissen darüber ja gar nicht so viel, anscheinend erfolgreich in Eretz Kna angewirkt haben. Also, dass Abraham überall dort, wo er war, die Menschen von einem Gott überzeugt hat, dass Yitzhak überall dort, wo er war, im Land Knaan, dass das Land Israel werden soll, in der Lage war, das Werk Abrahams wieder aufzubauen und weiterzuführen. Und Jakob hat das Gefühl, er hat nicht so viel Gelegenheit gehabt, weil wenn wir rausrechnen, die Krise in Schrem nach der Vergewaltigung Dinas, wo Schimon und Levi dann Schrem umgebracht haben, die Krise, dass Josef weggefallen ist, das hat dem Jakob doch ziemlich viel gekostet für das, was eigentlich sozusagen das Projekt gewesen wäre, das er sich vorgestellt hätte. So würde ich das ein bisschen interpretieren. Und Josef organisiert dann, dass sie ihren Wohnsitz bekommen im Land Mizraim, in Ramses. Hier steht Ramses in Vers 11 und wir haben in anderen Versen Erz Goschen. Das ist relativ leicht zu verstehen. Goschen ist der semitische Name oder daher auch der hebräische Name und Ramses ist der ägyptische Name. Vielleicht kommen wir darauf bei einer späteren Gelegenheit auch einmal zu sprechen, wenn es aus Ägypten rausgeht. Gibt es da einen sehr spannenden Satz, dass die gleiche Region beide Namen hat und was das heißen kann. Jedenfalls werden sie also in der Region Ramses, ist gleich Eretz Goshen angesiedelt, wo sie so leben können, wie sie sich das vorstellen, nämlich auch als Schafhirten. Und das klingt jetzt alles ganz gut. Und Josef ist dann derjenige, der gegenüber den Ägyptern organisiert die Vermarktung der Lebensmittel, die Ägypten vorrätig hat, staatlicherseits, während die Leute in der Hungersnot feststellen, dass sie nichts zum Essen haben. Den Leuten geht dann das Geld aus und wenn sie das Vieh verkaufen, dann geht ihnen auch das Vieh aus. Und es sind dann übrigens die Ägypter selbst, das muss man beachten, wenn man diese Stelle liest, die ein bisschen überraschend ist, wo Josef die Leute alles zu Sklaven macht. Es sind die Ägypter selbst in Vers 19 von Kapitel 47, Memsai in Vers 19, wo sie sagen, erwirb du unseren Boden für das Brot und wir und unser Boden werden dem Pharao zu Knechten werden. Das Angebot macht das ägyptische Volk selbst. Ich würde vermuten, dass das ägyptische Volk dieses Angebot deshalb macht, weil das Teil der ägyptischen Kultur war, dass das halt der Ausweg ist. Wenn du nichts zum Essen hast, dann verkaufst du dich als Leibeigener und deinen Boden an den, der kauft. Und das ist in dem Fall der ägyptische Staat. Es ist nicht ein Vorschlag von Josef. Es gibt hier manchmal auch die Lesart, dass Josef das aktiv gemacht hätte, um die Ägypter ein bisschen zu entwurzeln. Wenn jetzt die jüdische Familie entwurzelt sein wird und nicht in ihrem Heimatland ist, dann sollen die Ägypter auch nicht in ihrem Heimatland sein. Das bezieht sich auf den Vers 20. Nein, Entschuldigung, auf den Vers 21, wo er das Volk städteweise versetzt. Aber der ganze Plan an sich geht sehr wohl von den Menschen in Ägypten selbst aus, die zu Josef sagen, du kaufe uns, weil wir haben nichts zum Essen, also kauf du uns. Und es muss nicht sein, dass das jetzt etwas ist, das Josef so wollte, sondern eher ein Teil des ägyptischen politischen und wirtschaftlichen Systems ist. Und man kann es sogar so sehen, Hirsch macht das, was vielleicht allerdings auch ein bisschen typisch ist für den Kommentar von Hirsch, der immer eine sehr optimistische Sichtweise auf die Gesellschaft hatte, dass Josef es sanfter macht, indem er das Volk städteweise versetzt. Also die Leute wurden nicht aus ihrer Dorfgemeinschaft herausgerissen, sondern ein ganzes Dorf wurde wohin übersiedelt, aber nicht, dass die Leute völlig entwurzelt gewesen wären von ihrer eigenen Gemeinschaft. Das kann man auch positiv sehen, dass Josef hier eine gewisse Rücksicht hatte auf die Menschen, für die er zuständig war. Und man muss das gar nicht von der harten Seite lesen, dass er die Leute absichtlich zu Sklaven gemacht hätte, um dafür zu sorgen, dass am Schluss alle Sklaven sind. Aber die Lesart gibt es und ist durchaus prominent. Wir erfahren hier auch, dass er den Boden der Priester nicht kaufte, Die Kohanim sind hier die ägyptischen Priester in Vers 22, weil die von Pharao besondere Privilegien haben. Das ist die Basis für die Ansicht, die wir später kennenlernen werden, wenn es dann im Buschmott darum geht, dass die Bnei Israel unterdrückt sind, dass man sagt, die Kohanim waren in Ägypten nicht unterdrückt. Das finden wir hier angedeutet, dass generell Priester Privilegien hatten und daher die Interpretation, dass auch die jüdischen Kohanim nicht so unterdrückt waren wie die anderen. Also das finden wir hier das erste Mal angesprochen, dass es überhaupt dieses Konzept in Ägypten gab. Und Josef organisiert dann, dass sie ein Fünftel, das ägyptische Volk ein Fünftel an Abgaben bezahlt und den Rest sogar behalten kann. Also hier sind durchaus einige Dinge auch drinnen, wo man sehen kann, dass Josef das in sich auch mit einer gewissen menschlichen Note organisiert, die nicht so selbstverständlich ist. Erwin.
Entschuldigung, aber welche jüdischen Kohanim?
Ah, das ist eine gute Frage, aber nicht jetzt. Ja, ich habe übrigens den Gedanken, während ich gesprochen habe, auch gehabt, habe gedacht, da nicht jetzt. Das heben wir uns auf für Hummerschmott. Aber super Frage, bitte, bitte die Frage im Kopf behalten. Ja. Und dann haben wir am Schluss der Parascha, ganz am Schluss der Parascha, der letzte Satz, 27, Vers 27 von Kapitel 47. Vayeshev Israel be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen, vayachazu bah, vayifru vayirbu me'ot. Und dieser Satz ist ein kleines bisschen bedenklich. Er klingt so nett und irgendwie ist jetzt alles schön. Ja, die Brüder haben sich ja angesiedelt, alle haben zum Essen, Josef hat das alles organisiert. Aber dieser Satz hat, wenn man genau ist, auch ein kleines Problem. Vayeshev heißt nämlich schon, dass jemand wo ansässig wird. Im Bibelhebräischen heißt es, dass jemand wo ansässig wird, wo man auch bleiben will. Und das ist eigentlich nicht ganz das Programm, das die Jakobsfamilie haben sollte. Sie sollten sich nicht zu gut in Ägypten verwurzeln. Und hier steht aber, Vayeshev Israel be'eretz Mitzrayim. Israel wurde sesshaft im Lande Mitzrayim, be'eretz Goshen, im Lande Goshen. Und sie ließen sich dort nieder, sagt meine Übersetzung, das ist die Übersetzung von Hirsch. Dieses Je-Achazu für die, die gut sind in hebräischer Grammatik, das ist ein Nifal, eine passive Form. Also eigentlich wurden sie erfasst von dem Land, nicht nur sie erfassten das Land. Das ist die einfache Lesart, sie erfassten das Land. Deine Ziel springt zu diesem Wort, was heißt das? Sie kauften Grund und Boden. Warum nicht? Aber eigentlich ist das eine passive Form. Und das heißt eigentlich, wenn ich das Wort ganz genau lese, man kann das nicht so gut ins Deutsche übersetzen, sie wurden erfasst von dem Land. Also sie wurden sehr, sehr sesshaft. Sie wurden ziemlich verwurzelt und natürlich mehr verwurzelt, als eigentlich gut war, weil wir werden ja dann sehen in Hummerschmott, dass auch die Assimilation in Ägypten nicht so klein war. Und hier ist aber dann, sie sind fruchtbar und sie vermehrten sich und das klingt zunächst einmal natürlich ganz gut. Ja, das ist Parashat Vayigash gewesen. Wir kriegen dann nächste Woche Parashat Vayichi, die übrigens nicht leicht ist. Ich weiß noch nicht, was genau wir uns anschauen, aber es ist keine einfache Parashat. Und dann werden wir Bereshit beendet haben. Also wir haben hier schon das Anzeichen von so einem Abschluss gehabt, dadurch, dass die Jakobsfamilie jetzt so richtig vollständig ist und nicht nur alle beisammen sind, sondern auch man ein bisschen den Eindruck hat, dass alle so ihre Rollen gefunden haben, dass Jehuda der Führende ist, dass Josef der ist, der sich um die Ernährung kümmert und dass das irgendwie zusammengefügt wurde. Ja, das war meine Anmerkung zur Parascha. Fragen, Einwände, Anmerkungen, Ergänzungen?
Ich habe noch eine Frage, bitte. Entschuldigung. Ich frage mich immer, wissen wir etwas, hat der Jakob jemals die ganze Geschichte erfahren?
Das können wir uns aber in Parashat Vayechi anschauen. Das können wir uns in Parashat Vayechi anschauen. Ich würde sagen, eher nicht, aber warum ich das jetzt sage, das schauen wir uns nächste Woche an. Es gibt den Satz in Parashat Vayechi, wo wir das aufhängen können.
Ja.
Ich werde mich bemühen, nicht darauf zu vergessen.
Ja.
Also ich behaupte einmal zunächst, bis jetzt behaupte ich einmal nein, aber das muss ich ausführen und begründen, diese Behauptung.